Gottes.
Staffel 1, Episode 4. Diesmal gibt es eine Orientierung zum Titel Alles ist nur eine Anpassung. Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Hallo, herzlich willkommen zur Folge von Evo Mantis über das Thema Ist alles nur eine Anpassung? Man könnte auch sagen, alles ist nur eine Art von Anpassung. Das ist ein Konzept, was einen anderen Blickwinkel auf viele Eigenheiten von Menschen irgendwie macht. Es gibt ja die Betrachtung der Neurodiversität, dass wirklich alle Menschen unterschiedliche Gehirne haben, dadurch wirklich sehr grundlegende Sachen verschiedenartig sind, da oft Missverständnisse entstehen, weil Menschen normalerweise davon ausgehen, dass alle ein gleiches Empfinden haben, gleiche Bedürfnisse, gleiche Fähigkeiten, und wenn man das dann auf andere überträgt, man ihnen falsche Intentionen quasi hineininterpretiert. Die Geschichte der Anpassung setzt darauf sozusagen auf, indem man sich bewusst macht, dass diese ganzen Eigenschaften von Menschen aus einem gewissen, oft Evolutionsdruck heraus oder aus einem Geschehen, was sie erlebt haben, heraus entstanden ist. Bedeutet, es gibt nicht die eine Idealkonfiguration, die schon seit jeher bekannt wäre, vielleicht gottgegeben oder anderweitig irgendwie perfektioniert. Und diese Idealkonfiguration, die ist halt nicht bei allen so komplett umgesetzt. Also, als symbolisches Beispiel davon, würde man Menschen bauen wie in einer Fahrzeugfabrik, dann gäbe es da zwar vielleicht auch verschiedene Modelle, aber innerhalb dieser Modelle gäbe es dann eine ganz klare Sollkonfiguration, wie das Spaltmaß ist, wie die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten, wie die Leistungseckdaten sind und so weiter. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht die eine Art Auto gibt, die andere Art Auto gibt. So könnte ich auch sagen, es gibt die eine Art Mensch, die andere Art Mensch. Aber es gäbe keine Abweichung davon. Also es gäbe nicht ein Auto, was ein bisschen besser ist, ein bisschen schlechter, ein bisschen mehr nach links lenkt, ein bisschen mehr nach rechts lenkt. Dann sind das alles irgendwelche Defekte. Also aus Auto-Denkweise, wo ich mit ganz klaren Spezifikationen rangehe und sage, so und nicht anders muss es konfiguriert sein und funktionieren. Und wenn ich mit dieser Denkweise rangehe und das auf den Menschen übertrage, dann habe ich das Problem, dass diese Norm oft nicht eingehalten wird. Auch in der Fabrik habe ich vielleicht gewisse Toleranzbereiche, wo ich sage, das ist noch in Ordnung. Und genauso müsste ich aber bei Menschen mit Toleranzbereichen dann arbeiten. Ein Stück weit macht man es auch, indem man sagt, naja, so im gewissen Rahmen ist das ja alles, passt das ja, aber wenn es zu weit abweicht, dann ist es ein Defekt. Aber so die richtige große Vielzahl an Menschen, also diese sehr feinen Zwischenvarianten und Möglichkeiten und so weiter und die vielleicht auch etwas extremeren Ausprägungen, die man so gefühlt irgendwie dann irgendwo wahrnimmt und trifft, die werden noch nicht so richtig als sinnvolles Konzept gesehen, sondern die werden oft als ein Problem oder eine Abweichung gesehen. So, woher kommt das jetzt? Die Betrachtung, die man hier eigentlich versuchen muss anzusetzen, ist die der Gesellschaftsnorm. Und darüber werde ich sicherlich noch sehr viel sprechen müssen aus anderen Kontext heraus. Deswegen ist dieser Gesellschaftsbegriff unglaublich wichtig in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft basiert darauf, dass wir eine gewisse Norm einhalten, erfüllen. Das ermöglicht eine Form von Zusammenarbeit. Man muss dazu sagen, es gibt auch nicht die eine Idealgesellschaft, wie das irgendwie funktionieren kann und wie dieses Zusammenspiel erfolgen muss. Aber es hat sich halt bei uns in der Entwicklung bisher eine bestimmte Form bis zum jetzigen Zeitpunkt herausgeprägt, mit der wir momentan zurechtkommen müssen. Das heißt, das war in der Geschichte oder in anderen Kulturkreisen und so weiter zum Teil unterschiedlich. Es kann auch in Zukunft unterschiedlich sein. Es wird sogar wahrscheinlich unterschiedlich sein, weil es eine stetige Entwicklung ist, die sich da zeigt. Das kann auch in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedlich sein oder in Subkulturen unterschiedlich sein. Trotzdem habe ich ein gewisses Konzept und dazu muss im Prinzip das Individuum passen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Gesellschaft dem Individuum angepasst wird, sondern es ist mindestens genauso wichtig, dass die dass das Individuum sich der Gesellschaft anpasst. Das haben wir seit einigen tausend Jahren bei uns. Dadurch haben sich überhaupt große Gesellschaften, so wie wir sie haben, etabliert. Das war aber nicht unbedingt zum Vorteil der einzelnen Individuen. Die Menschen an sich sind ja von ihrem Werdegang aber schon wesentlich, wesentlich älter. Also wir haben eine sehr lange Vorgeschichte. Das nennt man dann nicht alles Mensch. Das Menschsein beginnt erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Trotzdem tragen wir diese ganzen uralten Anpassungsformen immer noch in uns. Also wir sind quasi viel mehr durch die Evolution geprägt und durch die vielen Jahrmillionen als durch die paar Jahrtausende oder paar Jahrhunderte, in denen wir typischerweise so Geschichte messen und so das Gefühl haben, dass wir da irgendwie intellektuell wesentlich weitergekommen wären. Und diese ganzen Anpassungen sind auch wichtig. Also in unserem Körper funktioniert ein Großteil der ganzen Sachen aufgrund uralter Anpassungen und Mechanismen, die wir zum überwiegenden Teil noch gar nicht im Detail verstehen. Aber sie funktionieren halt, weil sie sich halt lange herausetabliert haben und wir nicht überlebt hätten, wären diese Mechanismen nicht einigermaßen robust und würden eben halt für unsere Umwelt und unserem Kontext halt funktionieren können. Bedeutet, ich kann sie aber auch nicht so einfach ersetzen oder umbauen oder dergleichen, sondern es sind wirklich Sachen, die sich sehr robust etabliert haben, um auch gegenüber kleineren Schwankungen, die ich erlebe, also nur weil mal das Wetter ein bisschen anders ist, nur weil in meinem sozialen Umfeld Sachen ein bisschen anders sind, muss ich nicht gleich alles komplett über den Haufen werfen, was so an Grundfunktionen quasi in mir ist. Das liegt auch ein bisschen daran, dass viele von diesen Funktionen halt auch genetisch verankert sind und dass Anpassungsprozesse sind, die über viele, viele Jahrtausende laufen und nicht über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Diese genetischen Anpassungen, wie gesagt, machen einen sehr großen Teil bei uns aus und lassen sich nicht einfach so wegdiskutieren. Gleichzeitig gibt es auch dort nicht dieses eine große genetische Prototypmodell, nach dem alle Menschen gebaut sind oder sein müssen. Sondern wir haben in der Genetik eine große Vielfalt. Und immer dort, wo wir merken, dass dieser Genpool zu eng wird, also es zu wenig verschiedenartige Individuen gibt, werden so also biologische Gruppen, sei es nun bei Menschen oder sei es bei Tieren, auch instabil. Das heißt, wir brauchen diese genetische Vielfalt. Das hat zum einen den Aspekt, dass es wirklich in sich halt bei ganz konkreten Mechanismen der Genetik halt einfach nicht mehr funktioniert, weil sich irgendwelche Fehler halt duplizieren und anhäufen, weil ich da keine genügend Spielarten mehr habe. Das heißt, Probleme, die vielleicht ein einzelnes Individuum mit seiner Genetik hat, verbreiten sich dann halt stark auf alle anderen, während es sonst dazu führen würde, dass sich dieses eine Individuum vielleicht weniger stark fortpflanzt und solche Sachen auch wieder so ein bisschen die selber von selber wieder verschwinden oder halt von anderen etwas besser funktionierenden Sachen halt dann übernommen werden und überrollt werden. Und diese Anpassungsprozesse sind an sich ja nichts grundlegend Verkehrtes, sonst wären wir nicht heute da gewesen, aber sie sind möglicherweise halt nicht für alle Sachen, die wir heute in unserer Umwelt erleben, optimal. Das heißt, es war mal eine notwendige Anpassung, um uns das Überleben zu sichern. Sie war vielleicht lange Zeit auch hilfreich, aber es kann sein, dass es in einigen Fällen heute für die heutige Situation eben auch gewisse Nachteile oder Probleme mit sich bringt. Das heißt, da könnte man sich vielleicht wünschen, dass der Mensch irgendwie viel dynamischer ist und sich viel schneller irgendwie an irgendwelche Sachen anpasst. Ist aber faktisch zum einen nicht der Fall. Also kann er nicht. Zum anderen hätte es halt auch die Gefahr, dass er halt sehr instabil wird in sich. Das heißt, dass auch kleinere Störungen schnell dazu führen, dass man eben nicht mehr dieses an sich stabile und über Jahrmillionen etablierte Grundprogramm irgendwie aufrechterhält, sondern sich sofort halt quasi verunsichern lässt, von kleineren Abweichungen und temporären Schwankungen. Das ist also immer eine strategische Frage. Wie dynamisch schnell muss man sich an alles Mögliche anpassen? Passiert das zu viel und zu schnell, kommt man eben in das Problem hinein, dass man in sich keine stabile Grundfunktion quasi mehr darstellt, die auch Störungen irgendwie abfedern kann. Idealerweise ist es eigentlich so, dass eine Anpassung auch solche kleineren, temporären Besonderheiten und Störungen irgendwie kompensieren kann. Und da hat der Mensch mehrere ganz gute Mechanismen dafür. Einer ist dem Menschen besonders, und zwar, dass Menschen sehr unfertig auf die Welt kommen. Das heißt, anders als bei den meisten Tierarten, wo Nachkommen schon innerhalb, zum Teil in Extremform Minuten, zum Teil Stunden, selber sich fortbewegen können oder sogar Nahrung aufnehmen können, aber die innerhalb von Monaten meistens fertig sind, soweit, dass sie quasi ohne die Eltern zurechtkommen. Das sind viel schnellere Vorgänge, als sie beim Menschen jetzt erfolgen. Also der Mensch ist eigentlich wahnsinnig abhängig von den Eltern sehr lange Zeit, was einige sehr deutliche Konsequenzen nach sich zieht. Es hat aber von der Evolution betrachtet einen riesen Vorteil. Der Mensch kann sich anpassen. Der kommt quasi nicht schon fertig, komplett vorkonfiguriert auf die Welt, sondern in so einer Art Werkseinstellung, wo erstmal so alle Funktionen irgendwie im Wesentlichen drin sind. Und dann passt er sich dem an, was wirklich gefordert wird von ihm. Also was in seinem sozialen Umfeld, das er in den ersten Monaten erlebt, wirklich notwendig ist und was verlangt wird. Er passt sich in die Richtung an, aber auch von den Fähigkeiten, verlernt auch Fähigkeiten, die er gar nicht braucht. Und das zeigt sich zum Beispiel bei der ganzen sprachlichen Entwicklung. Wir sind am Anfang als Babys eigentlich in der Lage, sehr, sehr viele verschiedene Laute unterscheiden zu können, die in allen möglichen Sprachen zum Teil auch verwendet werden. Aber fokussieren uns dann eben auf die Laute, die bei uns in dem, was in unserem Umfeld gesprochen wird, auch wirklich relevant sind. Und verlernen die Fähigkeit, diese ganzen anderen Laute und Lautunterscheidungen irgendwie leisten zu können. Dadurch tun wir uns später wesentlich schwerer, irgendeine Sprache zu lernen, während wir sie in den ersten Monaten halt relativ leicht und gut lernen können. Ja, und diese Anpassungsprozesse haben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Das heißt, wir kommen mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten auf die Welt, aber verlernen vieles von dem und passen uns halt stark an das an, was wir quasi vermittelt bekommen, was notwendig ist. Das ist zum einen daraus getrieben, dass es wahnsinnig aufwendig wäre für so ein Gehirn, sämtliche Möglichkeiten und Varianten und so weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt, das ist eine Frage des Energieverbrauchs quasi, also wie viel Energie braucht so ein Gehirn die ganze Zeit? Und ein Gehirn ist eigentlich vor allem dafür in der Evolution entstanden, dass es halt eher Energie spart, also uns eher hilft, quasi zielgerichtet dort Energie nur auszugeben, wo sie notwendig ist und alles andere möglichst zu vermeiden. Und dazu gehört halt auch dazu, dass das Gehirn selber halt nicht exorbitant viel Energie verbraucht. Das tut's eh schon, das ist eh quasi ein sehr kostspieliges Organ eigentlich. Aber um es noch einigermaßen wirtschaftlich erträglich zu machen, braucht es quasi diesen Konsolidierungsprozess, das nennt sich auch Pruning, also da werden viele Nervenverbindungen, die am Anfang da sind, mit denen wir auf die Welt kommen, werden halt bereinigt. Und dieser Prozess ist jetzt aber halt was quasi Einmaliges. Das bedeutet, diese Anpassung, die wir da am Anfang durchlaufen, ist so erheblich und so drastisch, die passiert nicht unser ganzes Leben über weiter. Das wäre auch hinderlich quasi, wenn wir uns ständig die ganze Zeit irgendwie umbauen und insofern da instabil sind, sondern wir müssen quasi am Anfang lernen, in was für einer Umwelt sind wir. Darauf sind wir dann einigermaßen angepasst und dann sollte diese Umwelt aber auch einigermaßen so bleiben, wie sie ist, weil unser Gehirn diese drastischen Anpassungsfähigkeiten dann eben nicht mehr hat. Aber es bleibt das ganze Leben über neuroplastisch, nennt man das auch. Also es kann sich umbauen, da können sich neue Nervenverbindungen und so weiter wieder entwickeln. Es ist aber halt bei Weitem nicht so ein intensiver Prozess, wie er am Anfang passiert. Deswegen gibt's halt eine hohe Sensibilität in den ersten Lebensmonaten, aber auch in den ersten Lebensjahren. Bezüglich solcher Anpassungen sind wir da in die falsche Richtung quasi konfiguriert, auf was wir später dann vielleicht nicht mehr brauchen. ist es halt blöd. Dann ist es wesentlich aufwendiger, das wieder anzupassen. Und das ist genau halt ein Problem, was passieren kann, wenn eine Anpassung erfolgt und diese Anpassung dann aber nicht zu dem passt, mit dem wir später konfrontiert sind. Also wir landen danach in einer anderen Umgebung, für die wir nicht gemacht sind. Dann haben wir viel größere Probleme, als wenn wir von Anfang an als Kind schon in der Umgebung sind, da auch uns darauf anpassen und einstellen können und in der dann auch bleiben. Hat die Konsequenz natürlich, dass je älter wir werden, umso größer ist die Chance, dass halt unsere Umwelt sich so weit davon wegentwickelt hat, von dem, was wir irgendwie kennen. Und auf gewisse Weise haben wir alle diese Erfahrung gemacht, dass wir sagen, ah, früher war die Welt viel besser. Früher, da war doch alles noch in Ordnung. Ja, früher, als ich noch jung war, da hat das noch alles irgendwie zusammengepasst für mich im Gehirn. Ja, weil diese Prozesse an vielen Stellen stattfinden und wir uns als Kinder, aber auch in unserer Jugend halt an gewisse Sachen gewöhnen, da drin schon einigermaßen flexibel sind, damit zurechtkommen. Aber wenn die Welt sich außenrum jetzt verändert und weiterentwickelt, dann sind unsere ganzen Anpassungen nicht mehr so ganz stimmig. Dann passen die Anpassungen eben nicht mehr so gut. Und dann fühlt sich das für uns irgendwie verkehrt an. Und da kommen wir auch gar nicht so ganz aus. Also natürlich können wir das Leben lang versuchen, flexibel zu bleiben, weiterzulernen, uns anzupassen, uns ja auch gedanklich darauf einzulassen, dass wir sagen, wir wissen, die Welt verändert sich und vielleicht passen wir nicht mehr so ganz da rein. Aber eigentlich ist mit der Welt an sich nichts verkehrt. Die hat sich schon immer angepasst. Und diese Anpassungsprozesse wird es auch immer geben. Anpassung erfolgt insofern vor allem am Anfang unseres Lebens. Wir haben aber auch darüber hinaus natürlich die Fähigkeit, uns immer wieder an Sachen anzupassen. Aber nicht unendlich stark. Das heißt, es ist immer eine strategisch-taktische Abwägung, die wir zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst, zum Teil halt auch ist es unserer Genetik festgelegt. Da treffen wir oder werden Entscheidungen getroffen darüber, ob wir uns sehr stark und sehr dynamisch anpassen oder ob wir uns sehr langsam nur an irgendwas anpassen oder anpassen können. Und es kann beides gut oder richtig sein. Wir dürfen quasi auch nicht zu instabil werden, indem wir uns ständig versuchen, an alles anzupassen. Und das merkt man zum Beispiel bei Verhaltensanpassungen, wenn wir ständig versuchen, uns unserer Umwelt anzupassen. Also wir versuchen immer außen alles richtig zu machen. Ja, was will der? Was will der? Was könnte der wollen? Wie könnte das sein? Dann verlieren wir ein Stück weit unsere eigene Stabilität in uns, weil wir ja gar keine klare, langfristige Idee mehr davon haben, was wir eigentlich wollen, weil wir ständig nur noch durch diese Anpassung aus dem Äußeren hergetrieben sind. Und das ist eines der größten Probleme, die auch psychisch dann eben Probleme machen können, obwohl auch diese Anpassung, sich ständig anzupassen, eine Anpassung ist. Und zwar kann das insbesondere dann passieren, wenn wir in unserer Kindheit die Notwendigkeit hatten, uns ständig quasi an die Wünsche anderer anzupassen, um überleben zu können. Und diese Episode über die Kindheit, die muss man vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Die spielt in verschiedenen Kontexten eine Rolle. Das spielt auch bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung eine Rolle. Die Kurzfassung ist, wenn die Umgebung in unserer Kindheit so unsicher ist, dass wir es quasi mit instabilen Bezugspersonen zu tun haben oder instabilen sozialen Gefügen zu tun haben, dann sind wir sehr stark bestrebt, hier sehr viel zu kompensieren, indem wir ständig versuchen, diese Beziehungen irgendwie zu retten, zu flicken, hier in Sachen einzugreifen, quasi Verantwortung zu übernehmen und diese ständige Ausrichtung quasi nach anderen und diese ständige Anpassung an die Situationen kann eben halt auch so stark sich verankern, dass wir halt im Übermaß versuchen, uns ständig anzupassen. Jetzt rede ich auch schon wieder, was das heißt hier Übermaß. Also das klingt wie nach eine Störung oder ein Defekt an der Stelle. Aber im Endeffekt ist es ja nur eine notwendige Anpassung, die zu einem gewissen Zeitpunkt existenziell notwendig war. Also es war für das Kind quasi tatsächlich notwendig. Jetzt könnte man sagen, ja, aber heute, da verhungert doch kein Kind mehr. Jein, aber es kommt mehr oder weniger damit zurecht. Und es sind halt auch Mechanismen, die bei uns über Jahrmillionen hinweg verankert worden sind. oder zumindest über Jahrtausende hinweg, was diese Abhängigkeit von Kindern irgendwie angeht, die halt, seit wir Menschen sind, halt schon immer sehr hilflos waren und deswegen halt auch gelernt haben, sich sehr stark an die Situation in ihrer Kindheit anzupassen und diese Abhängigkeit von ihren Bezugspersonen halt auch besonders, ja, zu spüren und da möglichst viel zu investieren, um dieses Abhängigkeitsverhältnis, also beziehungsweise diese Beziehung halt aufrecht zu erhalten und stabil zu halten. Und je instabiler quasi das, was von außen kommt, ist, umso mehr Stabilität müssen sie versuchen, da rein zu investieren, auch auf die Gefahr hin, dass sie selber quasi ihre eigenen Ziele oder ihre eigene Identität ein Stück weit opfern, um dann aber diese Beziehung zu retten und damit sich selber insgesamt halt auch zu retten. Weil wird das Kind quasi verlassen von den Eltern oder funktioniert diese Beziehung nicht mehr ausreichend, dann verhungert es oder wird gefressen oder sowas. Also das ist halt das, was über viele Jahrtausende hinweg passiert ist, was sich da irgendwie festsetzt. Und dann mag die Situation heute anders sein, aber das ist für kein Kind in dem Moment irgendwie begreiflich, weil es diese ganzen Zusammenhänge noch nicht kennt und vor allem auch diese Sicherheit nicht hat. Also das hat keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. Das können wir uns später als Erwachsene dann ein Stück weit erarbeiten. Aber da sind diese ganzen Anpassungsprozesse in der Kindheit halt alles schon längst gelaufen. Das heißt, man kommt da nicht raus, so einfach. Man kann das dann nachbearbeiten, aber dieser Mechanismus am Anfang, der ist einfach etabliert und gegeben. Ja, und ich habe letztlich ganz viele Anpassungsprozesse, auch die mein ganzes Leben lang weiterlaufen können. Und das sind Mechanismen, die sind mir halt auch eben als Anpassung in der Evolution schon als Mensch mitgegeben. Deswegen zeigen Menschen in gewissen Situationen ein gewisses Repertoire an Verhaltensweisen. Das ist zum einen sind es diese ganzen F-Geschichten, also Fight, Flight, Fawn. Es gibt noch ein paar mehr. Die bezeichnen im Prinzip die Reaktionen von Menschen in Stresssituationen. Und Stresssituationen muss man sich immer so vorstellen, das ist eine potenzielle Bedrohung. Die ist auch unter Umständen zeitkritisch, die ist lebensbedrohlich vielleicht oder könnte zumindest lebensbedrohlich sein. Das heißt, die muss mit Vorrang behandelt werden und da schalten sich sofort diese ganzen Grundmechanismen und Automatismen und eher unterbewussten Dinge bei uns ein, verdrängen eher die kognitiven Fähigkeiten, also die, wo wir dann lange über irgendwas nachdenken und abwägen und logisch entscheiden und grübeln. Das sind Prozesse, die relativ langsam laufen und relativ aufwendig sind. Und das können wir uns aber schlichtweg in dem Moment gar nicht leisten, wo jetzt eine akute Bedrohungssituation ist. Und das ist das, was Stress eigentlich ausdrückt. Blöderweise kann Stress halt auch durch andere Sachen ausgelöst werden indirekt. Und dieser Mechanismus, der eigentlich eine notwendige Anpassung war früher, um zu überleben, kann heute halt auch Probleme verursachen in manchen Fällen, wenn wir Stress bekommen und dann im Büro sitzen, wo wir vielleicht nicht sofort gefressen werden, aber uns existenziell bedroht fühlen und dann mit den typischen Reaktionsmustern drauf antworten oder zumindest die Tendenz dazu haben, das zu tun. Das steckt einfach in jedem Menschen drin und das wäre auch eigentlich wieder natürlich quasi, wenn das überhaupt nicht mehr der Fall wäre. Man kann es ein Stück weit übersteuern oder versuchen irgendwie zu verbiegen, aber da sind sie halt erstmal. Und da ist halt das Typische ist halt, dass man sich halt gegen potenzielle Bedrohungen wehrt, also fight, also man kämpft dagegen an irgendwie, reagiert eher aggressiv, vielleicht nach außen. Man kann auch versuchen zu flüchten aus der Situation. Das gibt verschiedene Mechanismen, wie das gehen könnte. Man kann auch freeze, das heißt, das geht eher so in Richtung entweder sich sogar totstellen, das ist dann die ganz drastische Variante davon. Aber man könnte auch erstmal verharren quasi, also so eine Art Schockstarre so und beobachten und sprungbereit. Ich weiß noch nicht, ob ich lieber kämpfe oder lieber davonlaufe. Es gibt auch so Sachen wie Fawn, dass man sagt, ja, man versucht sich da dem Aggressor quasi, also den man als Bedrohung empfindet, quasi halt irgendwie anzubiedern. Also man versucht ihm zu schmeicheln, alles recht zu machen. Ja, da sind wir schon eher wieder in der Geschichte drin, wie vielleicht auch Kinder das dann eher machen, indem sie sagen, ja, sie versuchen irgendwie diese Beziehung irgendwie zu kitten und zu retten und ach, ne, tu mir doch nichts und nein, ich bin hier doch irgendwie, du bist doch sauer, ja, ich weiß, aber eigentlich, ich versuche doch alles recht zu machen. Das ist dann eher so Fawning. Es gibt noch ein paar weitere Fs, aber das, also es werden mal mehr, mal weniger genannt, aber es gibt so gewisse Grundprozesse und das kann auch unterschiedlich sein bei den Menschen, in was sie quasi sich für welche Situationen etablieren oder was generell an solchen Mechanismen, wie stark in ihnen repräsentiert ist, kann auch durch soziale Anpassungsprozesse eben so ein bisschen modifiziert werden. Aber erstmal ist es halt dieser Werkzeugkasten, der halt so vorhanden ist und der da halt dann zum Tragen kommt. Das sind uralte Anpassungen auch, die einfach da sind. Die haben sich irgendwo halt bewährt und etabliert und die wären wir auch unmöglich los, da können wir uns noch so viel dazu logisch ausdenken, quasi, wie denn war was geschickter oder strategisch besser oder sachlicher wäre. Im Endeffekt entscheiden Menschen oder handeln Menschen zum Großteil unterbewusst emotional und legen sich dann die Gründe dafür meistens danach rational irgendwie zurecht, warum das denn so wäre und doch richtig und logisch wäre. Und damit kann man dann immer alles und nichts irgendwie begründen und das führt auch oft zu Konflikten dann, weil zwei Menschen aus einem unterschiedlichen emotionalen Hintergrund heraus zu unterschiedlichen quasi Schlussfolgerungen kommen, beide dann irgendwie versuchen, logisch zu verargumentieren und diese zwei Logiken dann gegeneinander prallen und versucht werden, auf einer sachlichen Ebene zu lösen, was meistens nicht ganz funktioniert, weil das Entscheidende dahinter, diese Emotionen, also warum, was ist das Bedürfnis dahinter quasi, das wird da weggelassen und man versucht nur über so Sachfragen zu diskutieren, von vielleicht eher zusammenkonstruierten Scheingründen. Und das ist den Leuten aber selber gar nicht klar. Also jeder baut sich so seine Scheingründe zusammen und versucht auch in denen konsistent zu denken und das irgendwie zusammenzuhalten und wird aber quasi bedroht von dem anderen, der dann andere Scheingründe quasi anbringt. Das ist aber ein anderes Randthema. Ich will nicht so weit da jetzt irgendwie abdriften. Die spannendere Frage war mit den ganzen Anpassungen. Letztlich auch sowas wie genetische Varianten, also neurodiverse verschiedene Gehirne sind eine Form von Anpassung. Zum einen, weil unterschiedliche Notwendigkeiten da waren, also was Menschen, wie Menschen quasi funktionieren müssen. Das war in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich. Dadurch kann es gewisse auch neurologische Varianten geben, die sich bis heute erhalten haben. Aber darüber hinaus war es auch für eine Gesellschaft wichtig, verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Leuten besetzen zu können. Das heißt, eine Gesellschaft war nicht dann in sich stabil, wenn das alles komplett hundertprozentig baugleiche Menschen gewesen wären, also eine Monokultur sozusagen, sondern gerade eine Gesellschaft größerer Art hat davon gelebt, dass unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Spezialisierungen wahrgenommen worden sind. Erst dadurch ist sie quasi stärker und besser geworden. Entsprechend war es logisch auch, dass dort unterschiedliche Neurotypen vorhanden waren und die verschiedenen Nischenbereiche besetzt haben und abgedeckt haben. Und das würde eine Gesellschaft destabilisieren, wenn jetzt bestimmte Neurotypen irgendwie komplett weggefallen wären. Oder beziehungsweise sie wäre halt potenziell weniger leistungsfähig gewesen insgesamt, als halt eine Gesellschaft, die diese ganzen Neurotypen abdeckt und damit alle Rollen und Aufgaben abdecken kann. Das ist eigentlich eine Anpassung, also auch, dass wir so viele verschiedene Neurotypen heute finden, ist kein Zufall, ist nichts, was da halt so versehentlich passiert ist oder sowas, sondern das hat auch, bei einer Anpassung letztlich, um da sowas zu optimieren, aber die Situation verändert sich halt und wenn ich jetzt heute eine Industriegesellschaft habe oder eine Industrialisierung erlebt habe und dann viele Arbeiter in Fabriken gebraucht haben, die möglichst gleichförmig und gleichartig als Monokultur quasi da funktionieren, dann hat das nicht mehr so gut gepasst zu den verschiedenen Neurotypen und einige haben sich einigermaßen darin einfinden können, andere halt nicht. Das heißt, das war nicht mehr für alle passend und diese Denkweise eben, dass halt alles so gleichartig sein muss, alle nach dem gleichen Konzept bewertet werden, alle in gleichartige Strukturen als austauschbare Zahnrädchen irgendwie funktionieren. Das ist halt eigentlich eine relativ moderne Sichtweise auf die Sachen, die sich nicht so gut damit verträgt, wie die menschliche Struktur und Gesellschaft und die verschiedenen Neurotypen halt entstanden sind und sich an die Vielfalt der Aufgaben angepasst haben. Da kann man aber wieder hin zurückkommen, das ist ja genau das Bestreben von solchen Podcasts wie diesem hier oder auch anderen, die versuchen da ein bisschen den Blick drauf zu lenken und die Möglichkeiten zu offerieren, die damit einhergehen. Anpassungsvorgänge gibt's noch eine ganze Reihe weiterer. Es gibt dann auch halt ganz, also für uns krass wirkende Ausprägungsformen. Also, wenn ich jetzt sage, es gibt Psychosen zum Beispiel, bei denen die Leute in irgendwelchen Illusionen irgendwie die Haftung zur Realität verlieren. Dann klingt das total krass und, oh Gott, ja, die Armen, und das ist ja ganz komisch und es passt ja nicht zusammen und schwierig. Kann aber halt einfach eine Anpassung sein, oder ich unterstelle, es ist eine Anpassung an eine Situation, die zum Beispiel halt so unerträglich war, dass sie nicht damit zurechtgekommen sind, insofern halt sich ein Stück weit von der Realität gelöst haben, um eine Chance haben, damit besser zurechtzukommen. Und das Verrückte ist, und das erzählen durchaus genau diese Fachleute, die mit solchen Patienten dann arbeiten, halt auch, jeder Mensch tendiert dazu, an vielen Stellen die Realität so ein bisschen links liegen zu lassen. Das ist auch eine Frage, wie viel Komplexität kann ich wo irgendwie vertragen und wahrnehmen? Wie viel Dinge, die mich möglicherweise belasten, muss ich quasi überhaupt irgendwie zulassen? Wie viel muss ich da aufnehmen und wie viel kann ich vielleicht auch einfach ignorieren, ausblenden, negieren, abstreiten? Und da funktioniert wahnsinnig viel in uns Menschen so, dass wir einfach Dinge auch ein Stück weit versuchen zu verdrängen und loszuwerden. Was letztlich ein Stück weit eine Entflechtung von der Realität natürlich bedeutet. Was insofern schon potenziell halt als Störung anerkannt werden könnte. Aber was erst dann auffällt, wenn ein genügend hoher Leidensdruck da ist oder genügend Probleme für die Individuen oder den Rest der Gesellschaft außenrum halt irgendwie offensichtlich werden. Dann auf einmal heißt, oh ja, das ist eine Störung. Davor, wenn Menschen halt sagen, was soll ich denn sagen? Klimawandel, ja, weiß ich nicht, gibt's nicht oder interessiert mich nicht oder geht mich nichts an. Dann ist das im Prinzip genauso eine Anpassung von was, wo man sagt, naja, ich fühle mich zu sehr belastet dadurch. Ich weiß nicht, damit umzugehen. Es ist vielleicht wirklich was sein kann oder auch nicht. Also für manche Leute ist es vielleicht wissenschaftlich wirklich nicht so ganz nachvollziehbar oder nicht stichhaltig genug, dass sie es wirklich sicher sagen können. Aber die ahnen mit großer Wahrscheinlichkeit schon, dass da schon was dran sein könnte. Und das aktiv jetzt aber wegzuschieben und zu sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun oder das gibt's gar nicht oder das ist nur eine Lüge, macht's für mich halt ein Stück weit einfacher, mit diesem potenziellen Problem umzugehen, indem ich sage, nein, ich habe für mich entschieden, das ist kein Problem für mich. Das interessiert mich nicht. Habe ich nichts mehr zu tun. Machen wir auch an anderen Stellen. Bedrohung von Leib und Leben gibt es an einigen Stellen. Da können wir mit Angst drauf reagieren oder mit Ignoranz. Wir können uns auch versuchen, da irgendwie abzusichern oder dagegen zu wehren. Das sind alles Anpassungen, die ich machen kann. Wenn ich mir angucke, Verkehrsunfälle, das heißt PKW-Verkehr, ist das eines der Sachen, die eigentlich mit am bedrohlichsten sind. Das heißt, die Chance, beim Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist durchaus vorhanden. Sie ist nicht riesig, ja, sonst würde es wahrscheinlich doch keiner machen, aber sie ist vorhanden und sie ist vor allem größer als viele andere Bedrohungen, die wir oft sehr viel höher gewichten, wo wir das Gefühl haben, oh Gott, da passiert was, dort passiert was, der tut uns was, da könnte was passieren, wo man sagen kann, ja, aber statistisch gesehen ist es vielleicht sogar viel wahrscheinlicher, dass du mit deinem Auto verunglückst, wenn du da irgendwie viel unterwegs bist, jeden Tag, als dass dir solche anderen Sachen passieren. Trotzdem akzeptieren wir das mit dem Auto viel stärker und damit wir das aber auch ein Stück weit akzeptieren können, weil es vielleicht für unseren Alltag halt einfach dazugehört, dazu passt, schieben wir dieses Problem auch weg. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Wir wollen nicht vorgerechnet kriegen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich innerhalb von so und so vielen Jahren, wenn ich jeden Tag irgendwie mit dem Auto 80 Kilometer hin und her pendel, dass ich dann noch lebe oder nicht mehr lebe. Das wollen wir nicht so genau wissen. Wir haben es akzeptiert, haben gesagt, da ist ein gewisses Risiko dabei, aber es ist also irgendwie nicht so groß. Ist aber abstrakt genug, sodass ich sagen kann, das schiebe ich weg, das ignoriere ich komplett. Bis zu dem Zeitpunkt vielleicht, wo es mich einholt, wo ich damit irgendwie direkter in meinem sozialen Umfeld oder im direkteren Kontakt des Erlebens oder sowas hängt, damit konfrontiert wird. Und dann muss ich das irgendwie verarbeiten, muss mich da irgendwie anders dran anpassen. Aber beides sind Anpassungsprozesse. Also dieses Ignorieren und Wegschieben, genauso wie, dass wir den eigenen Tod oft wegschieben und so tun, als ob wir ewig leben würden und sagen würden, ich will das gar nicht wissen und keine Ahnung und ich lebe so und tu so quasi, als ob ich niemals sterbe. Das ist eine typische Reaktion eigentlich. Also es ist eine Anpassung und das andere ist aber genauso eine Anpassung, dass ich mich halt sehr intensiv mit sowas auseinandersetze. Das sind nur verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, die ich halt habe. Deswegen ist aber nicht immer die eine richtiger oder die andere verkehrter. Es sind, wie gesagt, halt unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Fähigkeiten, die sich dann widerspiegeln. Die hängen auch mit dem zusammen ab, welche Strategie wir fahren und welche Erlebnisse wir hatten, welche Prägungen wir haben. Ein Teil ist sicherlich noch die ganze Epigenetik-Teil. Den habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, aber da mache ich eine eigene Folge dazu. Das ist so ein Zwischending zwischen Erleben und Genetik, was im Prinzip ganz, ganz spannend ist. Worauf ich hinaus will, ist, viele von diesen Störungen, Problemen, Krankheiten, Defekten quasi sind im Endeffekt Anpassungsformen. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass es quasi, ja, wenn man sagt, jemand sitzt im Rollstuhl oder jemand sieht oder hört nicht, dass das auch eine Anpassung ist, aber tatsächlich, was wir dabei ja erleben, ist, dass es dann eben auch in diesem Kontext zumindest halt Anpassungen gibt, wo andere Fähigkeiten verstärkt zum Zuge kommen und sich entwickeln aus einer Notwendigkeit heraus, also einer Anpassungsnotwendigkeit heraus, und das viel stärker tun, als es vielleicht anders jemals passiert wäre oder notwendig geworden wäre. Das heißt, auch hier sind wieder gewisse Anpassungsroutinen irgendwie am Laufen. So passen wir uns alle halt unser ganzes Leben lang an, sind aber halt auch durch Anpassungsprozesse getrieben, die wir halt schon immer hatten. Das heißt, die Frage am Ende ist eigentlich die, ist diese Anpassung, die ich habe, passend zu der Situation, in der ich mich jetzt befinde? Wenn ja, dann funktioniert alles gut für mich und die Umwelt. Ist diese Anpassung, die ich habe, aber nicht passend zu der Umwelt, in der ich mich befinde, dann funktioniert es für mich und oder die Umwelt schlecht. Das ist das, worauf es eigentlich immer hinausläuft. Ja, und mit Umwelt meine ich jetzt wirklich das ganze soziale Umfeld, meine direkte Umgebung, meine Arbeitsumgebung, mein Privatleben und so weiter. Alles, was mich da betrifft. Und es ist immer nur eine Frage quasi, wie gut stimmt das Individuum mit dem, wie es halt sich etabliert hat und angepasst hat, mit dem zusammen, wie diese Umwelt halt ist. Was wir sehr wenig bisher betrachten ist, wie müsste man, könnte man, sollte man eigentlich auch die Umwelt anpassen? Also wie sehr sollte die sich vielleicht wieder stärker an das Individuum anpassen? Das ist in unserer Gesellschaft halt oft eher andersrum. Also man hat beides quasi, dass schon Individuum und Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen, also ihre Bedürfnisse, Notwendigkeiten, Fähigkeiten, Anpassungsdruck quasi gegeneinander stellen. Aber oft und deswegen auch problematisch ist, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, einen gesellschaftlichen Konformitätsdruck, der eine Anpassung vom Individuum verlangt. Und wenn ich das jetzt so sage, werdet ihr das möglicherweise als richtig oder als falsch sehen. Und das hängt aber wiederum davon ab, wie gut ihr, also beziehungsweise wie gut du angepasst bist an deine jeweilige Umwelt. Das heißt, bist du, aus welchen Gründen auch immer, das ist meistens gar nicht dein Verdienst, sondern das ist halt das, was dir so passiert und mitgegeben worden ist. Wenn du da wunderbar angepasst bist auf deine Umwelt, dann fühlst du da keinen großen Anpassungsdruck. Weil Anpassungsdruck entsteht immer bloß durch eine Differenz quasi. Also wäre da eine Abweichung, würdest du nicht gut dazu passen, dann würdest du einen Druck empfinden. Das heißt, pass dich mal an, damit du dazu passt, damit du stimmig bist. Dann kannst du das gar nicht nachvollziehen, was ich jetzt so sage. Dann ist das so, ja, was hat denn der, diesen bisschen Anpassungsdruck? Und da kann sich doch jeder ein bisschen bemühen und dann geht es. So, dann geht man halt wieder mal davon aus, was ist die eigene Situation, was sind die eigenen Bedürfnisse, was sind die eigenen Fähigkeiten, was ist die eigene Anpassung und sagt, das ist doch bei allen anderen auch so, dann sollen die sich bemühen, ich komme damit auch klar. Und so groß ist der Anpassungsdruck nicht. Jemand anders, wenn du jemand bist, der halt blöderweise eine Anpassung hat, die halt nicht ganz so sehr zu dem passt, wie die Gesellschaft halt das gerne hätte, bräuchte, es für die halt angenehm wäre, dann empfindest du eine sehr große Differenz und auch einen sehr großen Anpassungsdruck. Und dann kannst du das wahrscheinlich viel eher nachvollziehen an der Stelle. So, das Entscheidende ist jetzt, wir haben ja sehr viele unterschiedliche Bereiche auch. Also Anpassungsdruck kann nicht nur quasi auf einer Dimension gemessen werden, sondern das ist immer in verschiedenen Bereichen. Und jetzt im privaten Umfeld richtig funktioniert, bei Familien, mit den Kindern zusammen, im Ausbildungs-, Schul-, Studienkontext, ob man in der Arbeit richtig funktioniert. Das sind viele Bereiche, die uns quasi unmittelbar irgendwie betreffen und angehen. Und es kann sein, dass es unterschiedlich ist bei den einzelnen Leuten. Trotzdem gibt es Menschen, die da insgesamt weniger Probleme haben und mit denen es stimmiger ist. Und es gibt Leute, die da mehr Probleme haben. Und dann ist aber die Frage halt immer zu stellen, ja, soll sich quasi zwingend immer das Individuum einer großen vereinheitlichen Norm anpassen und ist das insgesamt auch für eine Gesellschaft sinnvoll oder wäre es nicht viel besser, diese Vielfalt an Individuen wieder stärker zu fördern, mitzunehmen und in eine sinnvolle, in einen sinnvollen Kontext da irgendwie zu stellen, dass sie ihre Fähigkeiten auch wirklich ausspielen können. Und insofern lohnt sich diese ganze Anpassungsfragestellung. Und vielleicht einfach zu akzeptieren, es gibt Leute, die sind für unterschiedliche Sachen angepasst und dadurch haben sie unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ist es nicht möglich, deren Bedürfnisse ausreichend zu bedienen, damit sie ihre besonderen Fähigkeiten, die vielleicht nur sie haben, aufgrund ihrer speziellen Anpassung, auch ausspielen können? Das heißt, jemand, der, dem man heute eine neurologische Störung irgendwie unterstellt, ein Defekt quasi, der hat irgendwie eine psychische Erkrankung und die müssen wir irgendwie korrigieren und irgendwie hindrehen. Dass man bei dem vielleicht eher sagt, naja, vielleicht können wir deine Bedürfnisse irgendwie halt bedienen und dann kannst du deine spezifischen Eigenschaften, die du hast, deine spezifischen Fähigkeiten auch wirklich optimalst irgendwie einsetzen. Da haben wir beide mehr davon. Und ich sag mal, sowas wie Depression wird ja auch mal so als eigenständige psychische Erkrankung oder Störung gesehen. Ist in dem Kontext meiner Meinung nach aber eine Konsequenz aus vielen anderen Sachen heraus. Das heißt, natürlich ist es nicht wünschenswert, eine Depression irgendwie zu akzeptieren und zu sagen, naja, dann bist du halt die ganze Zeit depressiv. Das ist, denke ich, nur ein Symptom, eine Folge aus vielen anderen Sachen. Und in dem Moment, wo ich viele andere Dinge löse oder verändere, die eigentlich zu dieser Depression führen, kann ich auch diese Depression im Prinzip halt viel besser in den Griff kriegen oder damit umgehen. Ja, wieso haben Menschen dann überhaupt Depressionen irgendwie, wenn ich sage, alles ist eine Anpassung? Ja, ich gehe jetzt mal nicht noch detaillierter darauf ein. Ich werde sicherlich auch zum Thema Depression oder welche Möglichkeiten es gibt, nochmal einiges machen. Ich hoffe, keiner von euch steckt da gerade ganz tief drin in sowas. Es ist in jedem Fall keine Schande, es ist ein Stück weit eine Selbstkritik, die da irgendwie stattfindet an der Stelle und diese Selbstkritik ist im Normalfall aber nie gerechtfertigt. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall mal noch eine zweite, dritte Meinung dazu, inwiefern ihr wirklich nützlich oder nicht nützlich seid. Und diese Meinung, die braucht ihr auch gar nicht unbedingt aus dem sozialen Umfeld, wo ihr euch bisher bewegt habt, weil das hat euch letztlich wahrscheinlich dann die Probleme eigentlich bereitet. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich einfach mit eurer speziellen Anpassung, euren Fähigkeiten, euren Bedürfnissen nicht für das soziale Umfeld geeignet, in dem ihr euch wiedergefunden habt, sondern ihr braucht eigentlich ein anderes und in dem würdet ihr wunderbar funktionieren, könntet toll was leisten, helfen, seid ein wertvoller Beitrag für andere. Das zu finden und dahin zu kommen ist oft halt ein bisschen schwierig. Ich denke, die weiteren Details komme ich sicherlich in anderen Episoden dann nochmal drauf. In dem Sinne, passt auf euch auf und wir sehen und hören uns wieder bei einer der nächsten Folgen von
Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis.